Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke, willkommen. Wir wollen Flagge zeigen in dieser Echtzeitfolge. Und das ist ja auch wirklich angezeigt bei so vielen Konflikten um uns herum. Es wird also ausnahmsweise auch mal politisch hier in der Echtzeit. Gleichzeitig werden wir beobachten, wie Flaggen ganz neu gedacht werden können und sogar als gemütliche Objekte wahrgenommen werden. Die Echtzeit, wie immer, ein Thema, vier Facetten. Heute also Flagge zeigen.
Lass die schwarze Flagge wehen.
Eine Flagge ist eine abstrakte zweidimensionale Anordnung von Farben, Flächen und Zeichen in meist rechteckiger Form und dient zur visuellen Übertragung von Informationen.
Eine große rote Flagge.
Und wenn wir die Flagge zum Beispiel an Geburtstagen benutzen, dann soll das auch eine gewisse Offenheit symbolisieren. Alle sind hier willkommen und alle finden die Flagge heute hügelig.
Gehisst in den Wind.
Der Himmelsraum, was dort abgebildet ist auf den Fahnen, eben weiße Wolken auf blauem Grund, die bilden dann eben in diesem Kontext auf die Fahnenstoffe gedruckt ab, was keiner besitzen kann.
Die Flagge als Perlenarmband zu tragen, gibt es in Kenia erst seit einigen Jahren.
Ganz grundsätzlich sind Fahnenwörter Wörter, die sofort für alle Zuhörer erkennbar eine politische Haltung signalisieren.
Ich hab eine Fahne und die steck ich jetzt in Brand.
Ja, soweit die akustische Zusammenfassung dieser Flaggenausgabe der Echtzeit. Politisch, gemütlich, moralisch, modisch. Alles dabei. Wir beginnen mit dem gemütlichen Teil. Los geht's mit einer Fahne, die zu den ältesten Nationalflaggen der Welt zählt. Rot mit weißem Kreuz. Der dänische Dannebrog. Warum der bei Geburtstagen nicht fehlen darf und wann es bei unseren skandinavischen Nachbarn auch gemischte Gefühle in puncto Flagge gibt, hat sich Miriam Arndt erklären lassen.
Der Dannebrog ist aus dem Alltag der Dänen nicht wegzudenken. Kleine Versionen davon gibt es in fast jedem Supermarkt zu kaufen. Am Flughafen werden dänische Reiserückkehrer mit der Flagge wedelnd in Empfang genommen. Und vor allem bei Festen darf sie nicht fehlen.
Also die Fahne gehört immer dazu. Das ist ein Zeichen, dass man etwas feiert, einfach.
Ja, weißt du, an Geburtstagen hole ich sie raus.
Ja, wir haben gehört, mit Familie in Barndorf.
Wir hatten immer so eine Girlande mit Flaggen am Weihnachtsbaum.
Vor Juletreu.
Mit Nationalismus hat der Flaggengebrauch in Dänemark meist wenig zu tun. Bastian lebt seit 10 Jahren in Dänemark. Ursprünglich kommt er aus Berlin.
Es ist eher so, ja, es ist so ein Dekorationsartikel teilweise. Daher verliert das natürlich auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, die Deutsche mit der deutschen Flagge verbinden. Das wird eigentlich mit Freude und Positivität verbunden.
Bastian und seine dänische Partnerin Charlotte sind gerade in ihrem Schrebergarten in einer Vorstadt von Kopenhagen.
Ganz viele hier haben eine Stange und eine Fahne. Und es gibt ja viele Regeln für die Fahnen, wann sie hoch muss und wann sie runter muss.
Gehisst werden darf der Dannebrog erst nach Sonnenaufgang. Vor Sonnenuntergang muss er wieder eingeholt werden. Dabei darf er den Boden nicht berühren. Das sind nur einige der Regeln. Und
das wird nicht gern gesehen, dass man nicht die Regeln einhält.
Im Garten haben Bastian und Charlotte keine Fahne. Zu Hause aber schon, eine kleine. Sie kommt vor allem an Geburtstagen auf den Tisch. Dass die Flagge in Dänemark auch im Privaten viel genutzt wird, dafür hat Politikwissenschaftler Christian Albrecht Larsen folgende Erklärung.
Dänemark ist eine Verlierernation. Wir haben die deutschen und die schwedischen Gebiete verloren, außerdem Norwegen und Island. Durch all diese Verluste haben wir erkannt, dass die Welt groß und brutal ist und dass unsere Stärke darin liegt, intern zusammenzuhalten.
Daher ist das Nationalgefühl der Dänen seit Mitte des 19. Jahrhunderts recht groß, erklärt Larsen, der an der Universität Aalborg unter anderem zu nationaler Identität forscht.
Und wenn wir die Flagge zum Beispiel an Geburtstagen benutzen, dann soll das auch eine gewisse Offenheit symbolisieren. Alle sind hier willkommen und alle finden die Flagge heute hügelig.
Hüge, dieses Wort, das zum Inbegriff dänischer Gemütlichkeit geworden ist, lässt sich vielleicht am besten mit eine gute Zeit haben übersetzen. Was dem Hüge-Image der Flagge aber massiv geschadet hat, war das Erstarken des dänischen Rechtspopulismus ab Mitte der 1990er Jahre. Die nationalkonservative Dänische Volkspartei benutzt den Dannebrog demonstrativ, zum Beispiel bei Wahlkampfveranstaltungen und in ihrem Logo.
Dadurch hat der Dannebrog einen Teil seiner Unschuld verloren.
Die Debatte ist mittlerweile wieder etwas abgeflaut, auch weil die Dänische Volkspartei bei den vergangenen Wahlen ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Aber klar ist, dass das Selbstverständnis der kleinen Hüge-Nation Dänemark durch die Migration der vergangenen Jahrzehnte herausgefordert wurde. Zubair But Hussein hat das Gefühl, dass die anderen Parteien und die Dänen den Dänebro von den Rechtspopulisten zurückerobert haben. Trotzdem hat er kein inniges Verhältnis zur dänischen Flagge.
Aber ich muss zugeben, dass ich, wenn ich im Ausland bin, Ausschau nach der dänischen Flagge halte. Und wenn ich dann eine entdecke, zum Beispiel auf dem Rucksack eines Backpackers, gibt mir das ein gewisses Heimatgefühl.
Zubair But Hussein ist in Dänemark geboren und aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Pakistan. Er ist ehemaliger Sprecher des Zentralrats der Muslime in Dänemark und engagiert sich seit Jahren in der Debatte um Integration. In letzter Zeit hat er bei jungen Dänen, deren Eltern oder Großeltern Migranten waren, einen Trend beobachtet.
Das sehe ich auch mehr und mehr, die hier jungen Menschen, die...
Sie benutzen zum Beispiel bei Abi-Feiern vermehrt die Flagge aus dem Heimatland ihrer Eltern oder Großeltern statt den Dannebrog. Diese Offenheit, die die Flagge symbolisieren soll, hat diese jungen Menschen offenbar nicht erreicht.
Es gebe zwar einige Erfolge bei der Integration, zum Beispiel in Sachen Ausbildung, meint Hussein.
Aber wann kommt dieses Heimatgefühl? Da haben wir bei der Inklusion im Durchschnitt leider versagt.
Zubair But Hussein hat kein Problem damit, dass andere Dänen die Flagge im Alltag benutzen. Er selbst habe aber kein Bedürfnis danach. Obwohl, dass seine Kollegen seinen Schreibtisch am ersten Arbeitstag nach seinem Geburtstag mit dem Dänebro dekoriert hatten, das fand er eigentlich schon gut.
Lustig, so ein Arbeitsplatz voller Fähnchen als Geburtstagsempfang von den Kollegen. Dass Flaggen sogar ein Ausdruck von Hücke-Gemütlichkeit sein können, davon hat uns Miriam Arndt erzählt. Flaggen und Fahnen beschäftigen uns hier in der Echtzeit. Interessant ist dabei auch, dass sie sich als Metaphern auch in unzähligen Redewendungen wiederfinden. Flagge zeigen, Fähnchen im Wind, Flagship Store. Und mit bestimmten Ausdrücken kann man auch sprachlich Flagge zeigen. Zeigen, wo man steht in einem Diskurs, welche politische und geistige Haltung man hat. Spreche ich etwa von Flüchtlingen oder Geflüchteten, gendere ich oder auch nicht. Was es mit diesen sogenannten Fahnenwörtern auf sich hat und inwieweit sie zur Moralisierung der Sprache beitragen können, damit setzt sich der Linguistikprofessor Eckhard Felder auseinander und jetzt ist er hier bei uns in der Echtzeit. Hallo, Herr Felder.
Guten Tag.
Einige Redewendungen, in denen Flaggen eine Rolle spielen, habe ich ja schon genannt. Es gibt aber auch noch mehr. Sich etwas auf die Fahne schreiben, etwa Ende der Fahnenstange oder Alkoholfahne. Ja, woher kommt das? Ist das auf die historisch bedeutende Rolle von Flaggen und Fahnen allein zurückzuführen?
Fahne als Metapher hat mehrere Aspekte. Zum einen ist es das weit Sichtbare. In aller Regel verbinden wir damit Stoffe oder jemand eilt zu den Fahnen, zu den Fahnen stehen. Das klingt nach Beständigkeit. Da weiß man, wo jemand politisch steht. Und so ist es auch mit den Fahnenwörtern. Hm. Man soll anhand eines Wortes erkennen, wo die politische Richtung hingeht.
In der Linguistik gibt es eben diese besondere Gruppe von Wörtern, mit denen man Flagge zeigen kann, die Fahnenwörter. Ja, was sind das für Wörter? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, mit denen Sie sich da in Ihrer Forschung auseinandergesetzt haben?
Ganz grundsätzlich sind Fahnenwörter Wörter, die sofort für alle Zuhörer erkennbar eine politische Haltung signalisieren. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich nenne nur die Fahnenwörter und Sie können ja selber überlegen, für welche Richtung das steht. Nehmen wir so eines wie soziale Gerechtigkeit, unternehmerische Freiheit, Sicherheit oder Nachhaltigkeit. So würden wahrscheinlich die meisten höhere soziale Gerechtigkeit prototypisch der SPD zuordnen, unternehmerische Freiheit vielleicht der FDP, Sicherheit vielleicht der CDU, Nachhaltigkeit den Grünen. Allerdings ist es natürlich im Wandel, weil diese, wir nennen die auch Hochwertwörter, das sind eigentlich positiv besetzte Wörter. Niemand möchte gegen diese Inhalte verstoßen. Auch andere Parteien mitunter diese Wörter versuchen für sich zu beanspruchen. Dennoch ist prototypisch die vier Beispiele, die ich bringe, für je eine politische Richtung sichtbar oder deutlich. Ein anderes Beispiel ist das Wort der Generationengerechtigkeit. Da kann niemand sagen, ist mir egal.
Da würde ich ja nun sagen, dass nach dem, was Sie uns jetzt erklärt haben, ja so ein Begriff wie Generationengerechtigkeit eben überhaupt kein Fahnenwort mehr ist, wenn alle es benutzen, weil alle es sich auf die Fahne schreiben wollen, weil jeder mit seiner politischen Agenda eigentlich das auch vorgeben möchte zu erreichen, dann ist es ja eigentlich gar keine Flagge mehr. Vielleicht finden wir noch ein Wort, wo eine stärkere Debatte vielleicht sich dran auch aufhängt. Ich hatte das in der Anmoderation auch gesagt. Es fällt einem ja auf, wenn man Menschen zuhört, die einen sprechen von Flüchtlingen und die anderen sprechen von Geflüchteten etwa. Ja? Und das macht ja auch einen großen Unterschied, was die politische Haltung, geistige Haltung angeht. Also da ist man ja auch ganz schnell bei der Moralisierung, oder?
Vollkommen richtig. Geflüchtete war ein Wort, das sehr stark aufkam in Gruppen, die sich migrationsfreundlich geäußert haben, die mitunter dann auch gesagt haben, in dem Wort Flüchtling würde selber schon etwas Negatives stecken, etwas Vergiftetes. Toxisch nennt man das auch oft, das ist so ein bisschen ein Modewort. Und haben das dann festgemacht an dem Ling, an der Ling-Endung, wir sagen auch Ling-Suffix, wird hingewiesen auf Sträfling, Feigling, negativ besetzte Wörter, es gibt aber auch positiv besetzte wie Säugling, Liebling, Frühling. Und dann gab es sozusagen, ohne dass es direkt eine Absprache gibt, eine gewisse Konvention in migrationsfreundlichen und offenen Kreisen zu Geflüchteten, dieses Wort zu bevorzugen. Und Flüchtling war bei manchen dann markiert und manche haben es einfach weiterverwendet, ohne dass sie damit eine negative Konnotation verbunden haben. Je mehr sich jetzt Geflüchtete überall durchsetzt, weiß man nicht mehr, ob es unbedingt für Migrationsfreundlichkeit steht, weil man natürlich auch mit dem Wort Geflüchtete auf negative Aspekte der Migration verweisen kann. Auch da haben wir eine gewisse Unzuverlässigkeit.
Aber Sie würden auch schon sagen, dass das sowas wie Fahnenwörter sind oder ist man da schon drüber hinweg jetzt?
Man ist vielleicht schon ein Stück weit hinweg. Sie waren mal Fahnenwörter. Ich habe vielleicht noch ein zweites Beispiel, das mein Doktorand Sven Bloching herausgearbeitet hat. In Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe, das war um die Nullerjahre sehr stark, wurde darauf referiert mit der Homo-Ehe. Dann hieß es in bestimmten Kreisen, das hätte einen negativen Zungenschlag, also quasi im Wort selbst, dann gab es einen Wandel hin zu Ehe für alle. Dann haben aber auch die, die sich zum Teil kritisch oder skeptisch der gleichgeschlechtlichen Ehe gegenüber geäußert haben, auch das Wort, das Fahnenwort Ehe für alle genommen. Damit hat es wieder seinen Fahnencharakter, dass man positiv der gleichgeschlechtlichen Ehe gegenübersteht, verloren. Dann gab es All Gender Marriage als wieder eine neue, aus dem Englischen kommende Fahnenwort, das die Offenheit und die Sympathie für diese Lebensform ausdrücken sollte. Das heißt, es ist ständig im Wandel, die Fahnenwörter. Und sie können dann auch, wie Sie vorhin ja auch bei Generationengerechtigkeit richtig festgestellt haben, zum Hochwertwort für alle werden.
Man könnte das ja auch als Fortschritt der Gesellschaft sehen, wenn man so genau auf die Begriffe schaut.
Genau. Also ich sage immer sehr polemisch, jeder Streit um Worte ist ein guter Streit. Da muss man als erstes dazu sagen, dass Streit in der Wissenschaft eine positiv besetzte Vokabel ist, also eine andere für Diskussion. Und wenn wir uns über die Worte streiten, dann müssen wir uns auch über die Inhalte verständigen. Im Wechselspiel, was sind denn die angemessenen Worte für diese politische Haltung, kriegen wir auch ein Bewusstsein dafür, was unser Gegenüber für richtig hält und was wir für richtig halten. Das ist ein wichtiger Abgleich.
Könnte man natürlich auch sagen, wenn sich die Begriffe so schnell ändern und anpassen und man versucht, das irgendwie alles richtig zu machen und jeden mit hineinzunehmen, dass irgendwann so es auch schwierig wird, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, wenn man vielleicht gar nicht Teil des Diskurses ist. Was entgegnen Sie da?
Nein, nichts entgegen. Ich kann Ihnen nur recht geben. Es ist ein Riesenproblem, wenn diese Worte auch zu sehr aufgeladen werden und die Menschen plötzlich Angst haben, unmoralisch zu sprechen. Die falsche politische Position, das lässt man sich vielleicht noch sagen, aber dass ich moralisch schlecht oder die falschen Worte verwende, das lassen wir uns in der Regel nicht sagen. Das heißt, wenn es eine Tendenz gibt, zu viele Wörter zu überhöhen, als ein Marker für richtiges oder falsches Denken und das schon in die Wörter oder in die Worte selbst hinein projiziert, dann geht damit eine Unsicherheit einher. Und es gibt natürlich auch eine Spaltung. Wir haben sehr sprachaffine Gruppen in unserer Gesellschaft, die täglich viel schreiben und sprechen. Die haben natürlich da immer einen gewissen Vorteil gegenüber Berufsgruppen, bei denen Sprache nur ein Teil ihres Alltagslebens ist. Und da zeichnet sich auch ein bisschen eine Kluft und eine Spaltung in der Gesellschaft. auf.
Haben Sie denn den Eindruck, dass generell mehr Moralisierung in der Sprache auftaucht? Also Sie haben jetzt hier gerade von richtig und falsch gesprochen. Diese Kategorien in der Sprache, nimmt das aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler zu?
Ja, ein Stück weit. Wir sind sprachbewusster geworden. Das heißt, es wird früher mehr über Sprache diskutiert als vielleicht noch vor 30 Jahren. Das hängt, glaube ich, allgemein im Bildungsstand zusammen. Wir sind heute auch, was psychologische Dinge angeht, sehr, sehr viel gebildeter und sehen fantastische Zeitschriften zu Burnout, zu Work-Life-Balance, zu Gesundheit und dergleichen. Und auch im Bereich der Sprache ist eine viel größere Sensibilität aufgekommen. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir die Sprache nicht überhöhen. Ich glaube, es gibt halt zurzeit sehr heftige Auseinandersetzungen. Wir müssen, glaube ich, auch wieder ein Stück weit zu dem zurückfinden, was ich in anderen Kontexten als strukturelle Dialogizität bezeichne. Das heißt, dass wir wieder zum Dialog bereit sind, auch anzuhören, was der andere zu sagen hat. Dass also die Auseinandersetzung, das Ringen um die Wahrheit zum Kernbestand unserer Orientierung, zum Leben gehört und nicht so schnell Stoppschilder setzen. Und wenn dieses Wort fällt, dann diskutiere ich nicht mehr weiter, weil dann weiß ich ja schon, dass du so und so denkst oder stehst.
Eckehard Felder plädiert für mehr Ringen um die Sache als um die richtigen Worte. Eckehard Felder ist Linguistikprofessor an der Universität Heidelberg und kennt sich mit Fahnenwörtern gut aus. Vielen Dank für den Austausch. Ob Fahnen eigentlich etwas Schönes sind, ist nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Und auf dieser Ebene über die Deutschlandfahne zu sprechen, ist schon gar nicht einfach. Ich kenne auf jeden Fall Fahnen, die ich richtig schön finde. Die Flagge der griechischen Insel Hydra etwa. Blau mit rotem Rand. Es gibt ein Kreuz, einen Anker, eine Sonne. Meine Familie hat so schöne Erinnerungen an die Insel, dass wir uns die Fahne mitgenommen haben nach Hause als Andenken. Und die gefällt uns so gut, dass wir sie sogar an unser Ruderboot klemmen, wenn wir damit in Brandenburg unterwegs sind. Ob das andere dann auch schön finden, das ist uns nicht bekannt. Über die ästhetische Perspektive auf Fahnen hat sich meine Kollegin Viktoria Reich Gedanken gemacht und auch recherchiert, welche Versuche es gibt, Flaggen neu zu gestalten. Hallo Viktoria.
Hallo.
Die Flaggen der Welt könnten nicht unterschiedlicher sein, von einem Drachen in Bhutan bis zu den schlichten Balken europäischer Fahnen. Wie kommen eigentlich solche Designs zustande und warum wirken manche so simpel?
Ja, die Ästhetik von Flaggen, die hängt oft vom historischen Kontext ab, in dem sie entstanden sind. Die deutsche Flagge mag zum Beispiel auf den ersten Blick fad erscheinen, aber der Kunstwissenschaftler Matthias Bruhn, der sagt, unsere schlichte Deutschlandfahne, die hat eigentlich mehr mit Revolution zu tun, als wir eigentlich denken.
Wenn Sie dann schauen, die Bundesflagge zum Beispiel ist ja auch dreifarbig, auch eine Trikolore, ist auch eine Revolutionsfahne. Und dieses Motiv, diese drei Streifen, ist nun nicht unbedingt aus dieser Flagge selbst gekommen und auch nicht aus der Notwendigkeit, eine Trikolore zu haben, sondern das war halt eine militärische, wenn man so will, Ordnungsfarbe. Und das ist dann übergegangen, weil man sich gesagt hat, eine Flagge der Revolution ist idealerweise ein solches gestreiftes Banner.
Die Farben Schwarz, Rot und Gold, die haben ihren Ursprung in der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon. Die Uniform der Truppen, die damals gegen die Besatzer gekämpft haben, die waren schwarz mit rotem Revers und goldenen Knöpfen. Und Schwarz, Rot, Gold ist deshalb also mehr als eine bloße Farbkombination. Es repräsentiert quasi den Wunsch nach Freiheit und nach nationaler Einheit.
Ja, insgesamt ähneln sich ja doch sehr viele Flaggen, also gerade auch die Farben, die in der deutschen Flagge beheimatet sind. Warum war man da nicht kreativer in der Farbgebung?
Ja, das ist eine gute Frage, aber fast alle Flaggen, die basieren auf historischen Wappen, auf Uniformfarben oder eben auf religiösen Symbolen wie dem Kreuz oder dem Halbmond. Und das Design, das musste immer der Funktionalität untergeordnet sein. Und das schränkt die gestalterische Möglichkeit natürlich am Ende ziemlich ein.
Also vielleicht ist mal ein Adler drauf, vielleicht ist einer mal so kreativ und packt noch eine AK-47 Maschinenpistole im Lorbeerkranz drum oder so, revolutionärer Aufstand. Vielleicht sagt sich jemand, wir werden den Adler mal ein bisschen anders gestalten als die anderen Adler, die es überall gibt. Aber allein schon die Zahl der Symboltiere scheint beschränkt zu sein, Löwen und Adler. Und die Zahl der Symbole ist relativ übersichtlich und die Farben, die werden auch reduziert. Sonderfarben eher nicht. Also es muss irgendwie gebrauchbar sein.
Flaggen erfüllen also in erster Linie so eine Zweckmäßigkeit. Sie scheinen ja auf den ersten Blick auch irgendwie sowas wie ein alter Hut zu sein. Alle Nationen haben ihre endgültigen Symbole gefunden, scheint man zu meinen. Oder gibt es auch Länder, die ihre Flagge ändern oder sogar ganz neu gestalten möchten?
Ja, das ist spannend, denn die gibt es tatsächlich, gerade in den postkolonialen Ländern, die eben um eine neue nationale Identität ringen. Da wird die Neugestaltung von Flaggen zu einer wichtigen gesellschaftspolitischen Debatte.
Und in ganz vielen Staaten, die zum Beispiel zum Empire gehörten, jetzt zum Commonwealth, und in denen es, wie in Australien, bestimmte Minderheiten gibt, die sich in einer bestimmten Flagge des Landes nicht mehr widergespiegelt sehen, da wird natürlich immer häufiger danach gerufen, die Flaggen einfach mal neu zu gestalten, im 21. Jahrhundert einfach mal eine neue Art von Repräsentationsfunktion aufzubringen.
Auch das kirgisische Parlament hat zum Beispiel erst Ende letzten Jahres beschlossen, dass das Land eine neue Nationalflagge bekommen soll. Dabei wurden aber nur winzige Details verändert. Die bisherige Nationalflagge, die zeigt auf so einem roten Hintergrund eine Art gelbe Sonne mit geschwungenen Strahlen. Und die Regierung sagt eben, das Symbol erinnert zu sehr an eine Sonnenblume. Und die ist in der kirgisischen Kultur eher negativ besetzt. Und in dieser neuen Version der Flagge, da wurden die Strahlen jetzt begradigt und das soll nun für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Mhm. Und es gibt natürlich nicht nur Nationalflaggen. Es gibt zum Beispiel auch die LGBTQ-Flagge, die der amerikanische Künstler Gilbert Baker erst 1978 entworfen hat. Die Regenbogenflagge, die zeigt 6 Farben, unter anderem auch lila. Und das ist deshalb besonders spannend, weil es weltweit eben nur 2 Nationalflaggen gibt, die die Farbe lila überhaupt beinhalten. Das ist einmal die von Nicaragua und einmal die von Dominica, einem Inselstaat in der Karibik. Und die beiden Flaggen, die bestehen so auch erst seit den 70er Jahren. Was daran so spannend ist, ist, dass diese Farbe eben deshalb so selten auf den Flaggen zu sehen ist, weil die frühere Gewinnung aus Meeresschnecken, die war so teuer, dass es sich eigentlich kaum ein Land leisten konnte, die Farbe auf seiner Flagge zu verwenden.
Ja, interessantes Detail. Die Regenbogenflagge ist ja ein gutes Beispiel für eine moderne Flagge. Gibt es denn auch Versuche, bei den Wappen und der Symbolik ganz neu anzusetzen?
Also bei den Nationalflaggen tatsächlich eher weniger. Aber dafür gibt es in der Kunst wirklich spannende Ansätze. Ich habe zum Beispiel die Kieler Künstlerin Chili Salz getroffen. Die hat vor einigen Jahren die Arbeit Wind und Wetter gestaltet. Es handelt sich dabei um Flaggen, die unterschiedliche Fotografien des Himmels zeigen. Man sieht einmal blauen Horizont mit weißen Schäfchenwolken und mal mit Schleierwolken.
Das passt erstmal gar nicht so richtig in die Flaggenästhetik, über die wir hier bislang gesprochen haben. Gibt es denn da auch einen Bezug zu einem gewissen Land oder einer Region?
Den gibt es tatsächlich nicht, aber genau darum geht es der Künstlerin auch, diese Symbolik aufzubrechen.
Ich hatte aber immer so diesen Wunsch, etwas Neues zu erschaffen, was komplett neu lesbar ist, was auch damit spielt, was die Fahne in Bewegung versetzt. Also es braucht den Wind, um die überhaupt in irgendeiner Form zu bewegen, weil sonst hängt sie völlig bedeutungslos einfach nur runter und ist gar nichts. Der Himmelsraum, was dort abgebildet ist auf den Fahnen, eben weiße Wolken auf blauem Grund, einfach ganz unterschiedliche Fotografien von Himmelssituationen. Die bilden dann eben in diesem Kontext auf die Fahnenstoffe gedruckt ab, was keiner besitzen kann.
Genau, und das ist eben auch das Besondere an ihrer Arbeit, denn ihre Flaggen aus Himmel und Wolken, die scheinen auf den ersten Blick erstmal komplett losgelöst von nationalen Symbolen. Aber sie werfen trotzdem die wichtige Frage auf, wem gehört eigentlich der Himmel?
Ja, eine schöne Idee. Sie schafft es damit, alles, was an Symbolhaftigkeit in einer Flagge steckt, zu dekonstruieren.
Genau, und sie ist tatsächlich noch einen Schritt weitergegangen.
In einer Ausstellung in Dänemark, die indoor war, habe ich die Fahne so inszeniert oder installiert, dass sie mit einer Spitze den Boden berührt hat, um genau damit anzuspielen, dass diese Fahne diesen Machtgestus nicht möchte. Also die darf den Boden berühren. Am Ende des Tages ist es ein bedrucktes Stück Stoff.
Genau, das klingt jetzt erstmal nicht besonders, aber dazu muss man eben wissen, dass es in Dänemark verboten ist, dass eine Landesflagge den Boden berührt.
Dass die Leute sich darüber gefreut haben und dass dieser Funke von Leichtigkeit übergesprungen ist, weil es für mich natürlich auch eine Bedeutung hat, dass ich als Frau diesen Machtgestus, diesen militärisch-patriarchalen Machtgestus der Flagge damit einfach so wegnehme. Und da freue ich mich natürlich total drüber, dass das möglich ist, dass da ja was geöffnet wird.
Ja, total interessant, dieses Wehen im Wind, da denke ich auch gleich an die Olympischen Spiele und daran, dass es ja zum Teil auch irgendwie so Windwerfer gab, damit die auf den Fernsehbildern auch in Bewegung sind, weil so wie es schon gesagt wurde, eine Fahne, die einfach irgendwie runterhängt, da geht die ganze Symbolkraft verloren. Aber nochmal zurück zu Chili Salz, der Künstlerin, die du getroffen hast. Sie kritisiert in ihrer Arbeit vieles, das klassischen Flaggen anhaftet, hat sie gerade beschrieben. Findet sie denn Flaggen überhaupt überhaupt noch zeitgemäß?
Ja, also sie hat sich ja wirklich sehr viel mit Flaggen auseinandergesetzt und sie sagte mir, ihr Verhältnis zu Flaggen ist immer noch ambivalent. Das hat sich eigentlich nicht unbedingt verändert, besonders eben zu deutschen Flaggen.
Mal abgesehen von diesen nationalistischen Zuschreibungen und Empfindungen der Länder jetzt, wie jetzt beispielsweise Deutschland, macht es ja was von der Zugehörigkeit, identitätsstiftend. Und das ist ja was Schönes, Zugehörigkeit. Wir wollen gerne irgendwo dazugehören. Und deswegen ist vielleicht auch sowas wie die europäische Flagge total schön, weil das ein großzügiges Symbol ist, was viele eint. Also vielleicht muss das jeder für sich mal so nachspüren, ob man darauf verzichten könnte oder ob diese Zugehörigkeit nicht vielleicht doch ein schönes Symbol ist.
Ja, diese Ambivalenz, die tragen ja viele in uns und eigentlich nur zu so großen Veranstaltungen, Fußball, Olympia, wird man irgendwie so ein bisschen offener damit. Und mir geht es dann so, dass ich im Supermarkt auch mal diese kleinen Fähnchen kaufe und irgendwie auf Geburtstagen in so kleine Käsewürfel stecke, weil ich das dann irgendwie schön finde. Aber das ist natürlich auch eine sehr spezielle deutsche Angelegenheit, würde ich sagen. Was mich jetzt zum Abschluss noch interessiert, Viktoria, hast du eigentlich eine Lieblingsflagge?
Ich glaube, keine spezielle, aber es gibt Flaggen, die ich auf jeden Fall besonders finde. Unter anderem die Flagge von Bangladesch, die ist grün und dann hat sie in der Mitte einen, die Farbe geht so ins Pinke, einen pinken Kreis. Die finde ich sehr ästhetisch und irgendwie berührend.
Ja, den ästhetischen Blick auf unser Thema, auf Flaggen und Fahnen, den hat uns Viktoria Reich mitgebracht. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Jetzt haben wir schon viel darüber erfahren, wie offen, enthusiastisch oder skeptisch Menschen mit Fahnen umgehen und wie wichtig dabei der Blick in die Zukunft sein kann. Und klar ist, je weiter man weg ist von zu Hause, umso mehr kann man sich sehnen nach Symbolen aus der Heimat. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich auf dem Meer unterwegs bin und ein Segel- oder Motorboot mit deutscher Flagge entdecke. Mit Stolz hat das dann nichts zu tun. Die Fahne ist dann eher so eine Art Anknüpfungspunkt. Und jetzt schauen wir nach Kenia und erfahren, dass dort die Farben der Flagge sogar modisch eine Symbolkraft haben können. Navina Kotor weiß mehr.
Mitten in der Innenstadt Nairobis befindet sich der Kariokor-Markt. Es ist laut, heiß und staubig hier. Busse fahren gefährlich nah an den Fußgängern und Ständen vorbei. Aber weder die Verkäuferin noch die Kunden stört das. An den Ständen wird vor allem bunter Perlenschmuck angeboten. Ketten, Armbänder und Ohrringe.
Everything you make is unique and beautiful.
Einen dieser Stände betreibt Immaculate. Sie ist 48 Jahre alt, trägt kurze blondierte Haare und eine Hornbrille. Den Schmuck stellt sie selbst her. Zu ihrem Sortiment gehört ein in ganz Kenia besonders beliebtes Stück. Ein Perlenarmband in den Farben der kenianischen Flagge.
There is some pride being Kenyan.
Ich bin stolz darauf, aus Kenia zu sein. Über die kenianische Flagge kann man immer reden. Warum? Weil sie eine Bedeutung hat. Sie erzählt von Kenia, von den Menschen, von der Unabhängigkeit. Sie ist einfach schön.
Basically it's beautiful.
Im Mittelpunkt der kenianischen Flagge steht ein traditioneller Schild mit gekreuzten Speeren. Der Schild soll den wehrhaften Freiheitswillen aller Kenianer symbolisieren. Die Farben, die sich in der Flagge wiederfinden, sind schwarz, rot, grün und weiß. Auch sie erzählen eine Geschichte.
Now we start with the black. We are black people.
Wir fangen mal mit schwarz an. Wir sind schwarze Menschen und stolz darauf, schwarz zu sein. Dann ist da weiß. Das soll den Frieden symbolisieren. Das Rote steht symbolisch für das Blut, das für dieses Land vergossen wurde. Und Grün steht für unsere Natur.
And the green is for our environment.
Am 12. Dezember 1963, am Tag der Unabhängigkeit von Großbritannien, wurde die kenianische Flagge zum ersten Mal gehisst. Den Trend, die Flagge als Perlenarmband zu tragen, gibt es in Kenia erst seit einigen Jahren. Das Kunsthandwerk hingegen blickt hier auf eine lange Tradition zurück. Früher wurden Steine, Horn und Holz zu Schmuck verarbeitet. Später kamen durch den Handel mit Ländern wie China und Indien Perlen in den Umlauf. Patricia Mbela ist eine kenianische Schmuck- und Textildesignerin.
Beadwork was very important.
Perlenarbeit war sehr wichtig für viele Volksgruppen in Kenia. Es wurde zu einem Ausdruck unserer Kultur. Die Perlenarbeit hat eine besondere Bedeutung, denn es gibt uns heute, 2024, als Gemeinschaft, als Nation, eine Verbindung zu unserer Tradition und Kultur von früher. Das Flaggenarmband findet sich in allen sozialen Klassen und allen Altersgruppen wieder. Es ist dezent und erschwinglich. Das Armband symbolisiert Gemeinsamkeit und Zusammenhalt in einem Land, in dem es viele verschiedene Volksgruppen und Sprachen gibt und Politiker immer wieder versuchen, diese Unterschiede für ihre Zwecke auszuschlachten. Und auch für junge Kenianer hat die Flagge weiterhin eine große Bedeutung. Simon Mwangi ist 22 Jahre alt und studiert Wirtschaftswissenschaften an der Nairobi University. Er gehört zu der Generation junger Kenianer, die in den vergangenen Monaten auf die Straße gegangen sind, um gegen Korruption und für Reformen zu demonstrieren. Immer dabei das Flaggenarmband.
At the moment is very symbolic of what we stand for.
Zurzeit ist es ein Symbol dafür, wer wir sind. Es ist ein Symbol der Liebe für unser Land. Seit ich es gekauft und angezogen habe, habe ich es nie wieder abgenommen. Es gibt ein Gefühl der Zugehörigkeit.
It's a sense of belonging.
Die omnipräsente Flagge schlägt für viele hier eine Brücke zwischen Tradition und Zukunft. Patriotismus am Handgelenk gilt nicht als altbacken, sondern als zeitlos.
Ein Perlenarmband in den kenianischen Nationalfarben gehört in Nairobi zum guten Ton. So, und jetzt ziehen wir alle Fahnen wieder ein und machen Schluss mit unserem Schwerpunkt Flagge zeigen. Im Alltag empfehle ich dann natürlich unbedingt mit weiterzumachen. Uns, die Echtzeit, gibt es übrigens auch im Radio. Live immer samstags 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Dann auch mit ganz viel neuer Musik. Ich bin Mandy Schielke, danke fürs Zuhören und bis demnächst.